Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen vierten Advent hören wir und lesen wir miteinander Sacharja Kapitel 9, die Verse 8 bis 10. Sacharja 8, 9, 8 bis 10. Da lässt Gott seinem Volk durch seinen Propheten Sacharja sagen: Ich aber werde mich für mein Haus lagern als Wache zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt, dass nie mehr ein Gewalthaber bei ihnen hindurchzieht, denn jetzt achte ich selbst auf sie. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, eine Freudenzeit verkündet der Prophet Sacharja. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Großes Heil soll dem geplagten Volk widerfahren. Was ist das Großartige, das hier angekündigt wird? Sieh, dein König kommt zu dir. Das ist für Israel wahrlich etwas Besonderes, denn sein König hat sich lange von ihm abgewandt. Damals, als der Prophet Sacharja dieses Wort redet, und heute, wenn wir dieses Wort erneut hören. Damals, das war im späten 6. Jahrhundert vor Christus, Sacharja wirkte in der Zeit, in der gerade Teile des jüdischen Volks aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Die Bibel nennt uns auch ein ganz exaktes Datum, wie es in der Bibel so oft der Fall ist. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja. Das war im Oktober, November 520 vor Christus. Das Volk Gottes hatte furchtbare Zeiten hinter sich. Nach den glanzvollen Tagen unter David und Salomo war es seit rund 500 Jahren nur noch abwärts gegangen. Zuerst die Assyrer und dann die Neubabylonier hatten das Land verwüstet und die Menschen in die Fremde verschleppt. Auch jetzt, zur Zeit Sacharjas, lebt der Rest des Volkes Israels unter persischer Herrschaft, ist also nicht frei. Zwar hatte der persische König den Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem erlaubt und unterstützt, und einige Jahrzehnte nach Sacharja durfte unter Nehemia auch die Stadtmauer wieder aufgebaut werden. Aber vom Volk Gottes war nur noch ein kläglicher Rest übrig geblieben. Und die Bauwerke, die sie entstellten, die erstellten, der neue Tempel und die neue Stadtmauer später, entsprachen dieser Ärmlichkeit. Und rundum lauerten die Feinde. Im Buch Nehemia lesen wir in Kapitel 4, wie die Stadtmauer dann unter diesen Umständen erbaut wurde. Da wird genau beschrieben, diejenigen, die die Lasten schleppten, die taten mit einer Hand die Arbeit. Warum nur mit einer Hand? Weil sie in der anderen die Waffe halten mussten. Und die Mannschaft, die an der Mauer baute, war aufgeteilt. Eine Hälfte hielt mit Spießen, Schildern, Bogen und Panzern bewaffnet Wache. Die andere Hälfte arbeitete zwar mit zwei Händen, Mauern geht mit einer Hand dann doch etwas schlechter, aber auch sie hatten bei der Arbeit ihr Schwert umgegürtet, damit sie jederzeit das Handwerkszeug und die Steine fallen lassen konnten und zur Waffe greifen. Und der Mann mit der Posaune stand ständig neben Nehemia. Warum? Was macht die Posaune? Gibt Signal. Dieser Mann musste Alarm blasen, so wie Feinde nahten, weil mit Angriffen jeden Augenblick gerechnet werden musste. Und deshalb wich der Mann mit der Signalposaune dem Befehlshaber Nehemia keinen Augenblick von der Seite, damit in Sekundenschnelle reagiert werden konnte. Wir sehen, auch Jahrzehnte nach Sacharja stand das Volk Gottes noch unter anhaltender und höchster Bedrängnis. Und aus dieser bedrängten und notvollen Situation ist das Volk Gottes bis heute nie mehr wirklich herausgekommen und auch nicht dauerhaft. Wenn wir heute nach Israel schauen, dann sehen wir letztlich ein ganz ähnliches Bild. Israel musste sich selbst einmauern zum Schutz vor den feigen und hinterhältigen Selbstmordattentaten der Palästinenser. Wo hat es in der Geschichte eines Volkes das jemals gegeben, dass sich ein Volk selbst einmauern muss zum Schutz vor seinen Feinden? Eine Hand bei der Arbeit, eine an der Waffe. Das ist im Prinzip heute noch die Wirklichkeit Israels, des Volkes Gottes. Und mitten hinein in diese Situation der Bedrängnis durch die umliegenden Völker darf Sacharja nun eine Botschaft der Hoffnung verkünden. Dabei ist er nicht der einzige Prophet Gottes in diesen Tagen. Esra 5,1 und 6,14 erwähnt zweimal, dass Sacharja zeitgleich mit einem zweiten Propheten, mit dem Haggai, gewirkt hat und Gottes Wort weissagte. Allerdings hatten beide einen jeweils ganz anderen Auftrag. Haggais Auftrag lag in der Gegenwart. Er ermahnte im Auftrag Gottes das Volk, den Wiederaufbau des Tempels nicht länger zu versäumen. Offensichtlich war da Schludrigkeit eingekehrt. Offensichtlich hatten die Menschen sich angefangen, unter diesen mühsamen Umständen mehr um ihr eigenes tägliches Brot zu kümmern, und der Aufbau des Tempels war liegen geblieben. Und Haggai hatte die spezielle Aufgabe, hier dem Volk Gottes etwas ins Kreuz zu treten und zu sagen, Leute, das steht an, das ist euer Auftrag. Sacharjas Auftrag dagegen lag in der Zukunft. Seine Botschaft hat vor allem die endzeitliche Erfüllung der Verheißung für Israel im Blick. Schon sein Name ist dabei Programm. Sacharja heißt, Jahwe gedenkt, Jahwe erinnert sich, nämlich an sein Versprechen, das er Abraham und David gegeben hat. Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. Durch alle Irrungen und Wirrungen, durch alle Feindschaften und Bedrohungen hindurch, wird Gott sein Volk zum Ziel bringen. Das ist die Botschaft Sacharjas. Über den Sacharja wird in Nehemia 12, 4 und 16 außerdem noch mitgeteilt, dass Sacharja zum priesterlichen Geschlecht gehört. Auch er war in der babylonischen Gefangenschaft gewesen. Mit Zerubabel war er mit seinem Vater Iddo um 530 nach Jerusalem zurückgekehrt. Auch im Neuen Testament wird Sacharja, der Sohn Berechias, erwähnt. Jesus selbst tut das, eingebunden in seiner scharfen Kritik an den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir haben diese Worte als Lesung gehört, weil es oft im Neuen Testament etwas anders geschrieben ist, mit Z, Zacharias, statt Sacharja, kommen wir nicht gleich drauf. Jesus hat gesagt, Matthäus 23, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Kleine Nebenbemerkung, wir sehen zum einen, diese Aussage Jesu zeigt, dass Jesus die Berichte des Alten Testaments selbstverständlich als geschichtliche Tatsachen betrachtet, keine Mythen und Legenden, bis zurück zum Mord des Kain an seinem Bruder Abel. Also bis zurück zur allerfrühesten Urgeschichte. Und zweitens gibt diese Aussage Jesu uns Auskunft über das Ende Sacharias. Er wurde von seinen eigenen Volksgenossen vermutlich während seines Tempeldienstes als Priester ermordet, zwischen Tempel und Altar, also im Vorhof der Priester, unmittelbar vor dem Tempelgebäude. Was aber ist nun die großartige Botschaft, die Sacharja im Namen Gottes bringt? Die benachbarten Städte und Völker, die Israel bedrücken, sie werden fallen. Diese frohe Botschaft verkündigt der Prophet. Damaskus, Tyrus, Sidon und die Städte der Philister. Manches kommt uns bis heute bekannt vor. Auch Gaza wird sehr erzittern. Und der König wird aus Gaza verschwinden und Aschkelon wird unbewohnt. Gott wird Gericht üben an denen, die sein Volk bedrängen. Das darf das Volk Gottes bis heute wissen. Aber viel mehr noch, das ist Vers 8, Gott wird sich um sein Haus als Wache lagern, er selbst, um es vor hin- und herziehenden Kriegsheeren zu schützen. Kein Gewalthaber soll sein Volk mehr bedrohen, denn ich habe es nun angesehen mit meinen Augen. So Vers 8 eigentlich wörtlich, denn ich habe es angesehen mit meinen Augen. Gott wendet sich der Not seines Volkes wieder zu. Lange hat er weggesehen, lange hat er seine Augen woanders hingerichtet, ganz bewusst die Not seines Volkes nicht wahrgenommen. Lange hat er geschwiegen, lange hat er seine Rechte hinter dem Rücken verborgen. Aber nun kommt er zum Schutz und zur Hilfe seines Volkes. Nun haben meine Augen dich gesehen. Höchst selbst wendet sich Gott der Not seines Volkes zu, und das nicht aus der Ferne. Nein, der höchste Grund zum Jubeln liegt in der nächsten Ankündigung, und die ist natürlich auch das Kernstück, der Glanzpunkt gewissermaßen in diesem Abschnitt. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eselin. Wörtlich ist hier übrigens nicht vom Esel die Rede, sondern vom Zugtier. Wörtlich übersetzt man diesen Begriff, das unter dem Joch befindlich. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich habe das gar nicht so von meiner Kindheit und Jugend in Erinnerung. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Ungarn vielleicht auch so war, dass man vor leichtere Karren auch Esel gespannt hat. So riesengroß sind die Kerle ja nicht. Aber da sehen wir das Joch, an dem er angeschnallt ist. Und das Wort, das in der Bibel steht, heißt wörtlich, das unter diesem Joch arbeitende Tier meint. In der alten Luther-Übersetzung von 1912, vom Einzug in Jerusalem, Matthäus 21, da klingt es noch durch. Auf dem Füllen der lastbaren Eselin hat Luther original übersetzt. Lastbar. Da haben wir noch das Zug- und Lasttier des Urtexts angedeutet. Es hätte theoretisch vom griechischen Begriff auch ein Rind oder ein Ochse sein können. Es geht hier nicht speziell um den Esel. Das Neue Testament sagt uns dann aber schon, dass ein Esel war. Es geht hier aber nicht um den Esel. Es geht um eine betonte Hervorhebung. Jesus kommt nicht auf dem Paradepferd. Jesus kommt auch nicht auf dem Schlachtross oder auf dem hohen Ross. So ließ sich beispielsweise der württembergische König Wilhelm I. vor rund 200 Jahren abbilden auf seinem Vollblut-Araber. Das ist ein edles Pferd, Vollblut-Araber. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er kommt als Gerechter und Helfer. Das ist schon, wenn man die beiden Bilder mal nebeneinander stellt, ein deutlicher Unterschied. Jesus kommt eben nicht als Eroberer, sondern als Retter, als heilend, sanftmütig. Diesen gewaltigen Unterschied, den wir da auf dem Bild sehen, den hat Israel nicht beachtet. Ebenso wenig die Tatsache, dass sich Gottes Prophezeiungen oft in mehreren Stufen erfüllen. Und deshalb haben viele Juden zur Zeit Jesu auf den siegreichen Eroberer und Befreier gewartet. Und nicht auf den Heiland, der kommt, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Sie haben ihn nicht erkannt, viele. Man muss besser sagen, sie haben ihn nicht erkennen wollen, denn sie hatten das Bild rechts im Blick und erwartet. Und sie waren nicht bereit, sich mit der Wirklichkeit links abzufinden. Sie waren nicht bereit, ihr Bild vom Messias aufzugeben, auch wenn all seine Worte und Taten und Wunder eindeutig bezeugt haben, er ist's. Dabei betont die Bibel dieses Bild vom sanftmütigen Helfer bis fast ins Skurrile, ins Befremdliche hinein. Ich weiß nicht, ob er auch schon manchmal immer wieder, mir geht es immer ein bisschen holprig über die Lippen, wenn ich sowohl beim Zacharia lese, wie auch im Neuen Testament, und einem Fohlen, einem Jungen, der Eselin. Warum wird das so ausführlich erklärt? Das ist nicht nur eine nähere Beschreibung dieses Tieres, diese zweite Benennung, es ist vor allem eine Ergänzung Tatsächlich ist von zwei Tieren die Rede. Von einem Zugtier und seinem Jungen. Warum ist das Füllen so betont? Warum zieht Jesus nicht auf einem einzelnen Esel ein? Hätte das nicht genügt? Warum reitet er auf dem Füllen und die Eselsmutter trottet daneben her? Ich habe ein einziges Bild im Internet gefunden, da seht ihr links, das tatsächlich beide abbildet, beide Esel. Daneben mal noch den Napoleon, wie der sich als siegreicher Feldherr als Kontrast abbilden ließ. Eselin mit Tier, mit Füllen. Da bekommt die Szene noch den Hauch von tierischer Familienidylle. Ich denke, da setzt Gottes Wort und Gott selber mit dieser ganzen Szene, die er bewusst inszeniert, noch eins obendrauf. Es ist im Prinzip an Sanftmut, an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Allein Matthäus berichtet dann im Neuen Testament auch die Erfüllung dieser Einzelheit. Und sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Das war das einzige Bild, wie gesagt, das beide abbildet. Trotzdem ist es noch falsch. Was ist falsch an dem linken Bild? Spielt keine zentrale Rolle. Alle Evangelien berichten übereinstimmend, dass er auf dem Füllen saß, nicht auf der Eselin. Allerdings durfte das Füllen schon ein bisschen größer gewesen sein als auf dem Bild. Ein Tierquäler war Jesus sicher nicht. Matthäus hat ja bekanntlich an jüdische Leser geschrieben. Und deshalb legte er ganz besonderen Wert darauf, zu zeigen, dass sich die Verheißung des Propheten Jesaja bis ins allerletzte Detail erfüllt hat. Die anderen reden nur vom Füllen. Gott besucht sein Volk auf dem Füllen einer Eselin und die Eselin trottet gemütlich nebenher. Genauso, wie es Gott 500 Jahre vorher angekündigt hat. Er kommt sanftmütig, nicht als Kriegsheld, sondern als Heiland und Erretter. Aber eigentlich hätte jetzt den weiteren Versen des Sacharja 9 zufolge das endzeitliche Friedensreich, das tausendjährige Reich beginnen sollen. Das ist die Spannung. Denn die Verse danach gehen so weiter, als wäre Jesus doch fast schon wie ein Napoleon gekommen. Und ich rotte aus die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wer es nochmal nachliest zu Hause, der wird sehen, die Verse rundum Vers 9, davor und danach reden vom Kommen eines Erobers und eines Herrschers. Aber das ist nicht passiert. Keinen einzigen Streitwagen hat Jesus abgeschafft. Keinen einzigen Kriegsbogen hat er zerbrochen, weil er sanftmütig kam. Was ist des Rätsels Lösung? Die Prophezeiung des Sacharja hat, wie viele andere im Alten Testament auch, zwei Erfüllungen. Einmal kam Jesus vor 2000 Jahren, da kam er sanftmütig auf dem Füllen der Eselin. Daran denken wir jedes Jahr eigentlich ganz besonders an Palmsonntag, Beginn der Karwoche, Passionszeit. Da kam er als Retter und Heiland. Davon redet Vers 9. Aber das ist doch ein bisschen irritierend, eigentlich nur Vers 9 hat sein erstes Kommen im Blick. Eingebettet aber ist dieser Vers 9 in lauter Zusagen, die sich erst noch erfüllen werden. Dass Gott sein Volk Israel aus der Bedrängnis befreit, dass Gott sich selbst als Schutzwall um sein Volk lagert und weltweiten Frieden schafft, all das steht noch aus. All das geschieht erst, wenn Jesus wiederkommt. Und dann kommt er ganz anders. Dann kommt er nicht mehr auf einem Esel. Wir sehen das ganz anders ausgerichtete Kommen wieder am Reittier. Sagt uns nicht Sacharja, das sagt uns die Offenbarung. Wie kommt er dann? Dann haben wir einen Unterschied. Dann kommt er auf dem weißen Pferd mit dem Schwert aus dem Mund. Dann kommt er als Kriegsherr, als Herrscher, der Rechtschaft und Gericht übt. Und dann geschieht, was Sacharja in Vers 10 sagt, ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Man könnte fragen, warum rottet Jesus eigentlich die Pferde aus? Ist Jesus kein Tierliebhaber? Mag Jesus insbesondere Pferde nicht? Ist er deshalb das erste Mal auch lieber auf dem Esel geritten? Nein, natürlich nicht. Im Zusammenhang mit den Streitwagen und Kriegsbogen sind mit den Pferden die Schlachtrosse gemeint, die Kavallerie oder eben diejenigen, die die Streitwagen ziehen, die vorgespannt sind. Es geht also um militärisch genutzte Pferde im Gegensatz zu den friedlichen Zug- und Lasttieren. Das heißt aber, Jesus sagt, ohne militärische Mittel, ohne Heer und Streitwagen schafft er Frieden. Nur mit dem Schwert aus seinem Mund, nur mit dem Wort. Das ist das Schwert. Frieden schaffen ohne Waffen, was ohne Jesus nur menschliche Illusion bleiben muss, das schafft Jesus dann tatsächlich. Denken wir da kurz nach, warum schafft Jesus das? Frieden schaffen ohne Waffen. Warum? Natürlich, weil er Gottes Sohn ist, der allmächtige Gott selbst. Aber ganz konkret, welche Voraussetzung schafft Jesus bei seinem Kommen als allererstes, damit ein Frieden ohne Waffen möglich ist? Ich weiß nicht, ob er am frühen Morgen schon so schwere Fragen beantworten könnte. Was tut Jesus, denkt an die Offenbarung, der wiederkommende Herr, bevor das tausendjährige Reich beginnt, eine Zeit des Friedens, ohne Waffen. Jesus setzt Satan, den Bösen, gefangen. Und deshalb braucht es dann keine Waffen mehr. Denn Waffen sind ja nötig, wie auch Römer 13 in ganz harter Wirklichkeit sagt, Neues Testament, deshalb hat die Obrigkeit das Schwert. Die Obrigkeit braucht die Waffe. Die Obrigkeit muss töten können, um dem Bösen wirkungsvoll entgegenzutreten, um ihm wirklich wirkungsvoll Einhalt zu gebieten. Das haben sogar die Grünen mittlerweile kapiert. Ich glaube, sie haben lange gebraucht, bis zum Balkankrieg. Als sie dann die Gräueltaten im Balkan gesehen haben, da ist die Illusion bei den Grünen zerplatzt und sie haben gesagt, wenn die Brutalität vor der eigenen Haustür so unermesslich wird, da muss man auch mal zu den Waffen greifen. Da haben sie es kapiert, das Böse ist eine äußerst brutale Wirklichkeit in dieser von Gott abgefallenen Welt. Mit friedensbewegten Sprüchen allein lässt sich das nicht bändigen. Erst wenn Satan, der Böse, eingekerkert ist und damit die Macht des Bösen entscheidend eingedämmt, dann ist ein Frieden ohne Waffen möglich. Und dann übrigens gilt erst auch das häufig verwendete Wort Schwerter zu Pflugscharen. Denn das steht in der Bibel auch ausdrücklich erst im Blick aufs kommende tausendjährige Reich und nicht vorher. Vorher steht in der Bibel das Gegenteil. Nehmt eure Pflugscharen und schmiedet Schwerter draus, um dem Bösen zu widerstehen. Die Bibel ist ganz nüchtern, ganz klar, ganz sachlich. Dann, aber eben dann nur ist Frieden ohne Waffen möglich, wenn das Böse entscheidend ausgeräumt ist. Aber dann wird's geschehen, dann wird es ihn geben, den Frieden für alle Völker auf der Erde. Denn dann wird die Herrschaft Jesu vom Meer zu Meer reichen und bis an die Enden der Erde. Jesus als der Herrscher auf dieser Erde. In der Adventszeit geht's übrigens vor allem darum. Advent ist nur zum Teil die Zeit der Vorbereitung und der Vorfreude auf Weihnachten. Vor allem ist Advent die Zeit der Vorbereitung und der Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu. Dass er wiederkommt, das ist ja unsere Hoffnung. Und dass dieser Zeit der Not, des Elends, des Unfriedens, der Krankheit, des Krieges ein Ende macht und sein Friedensreich kommt. Sehen wir in diesen Tagen Vorboten dafür? So fragte in ihrer jüngsten Ausgabe eine christliche Zeitschrift, erleben wir die Vorboten für den großen Kampf um Jerusalem? Wir sehen sicher, wie die Lage im Nahen Osten und weltweit von Jahr zu Jahr spannender wird. Wir wollen uns aber nicht an Spekulationen beteiligen. Wir wollen auch keine Endzeithysterie verbreiten. Wir wissen, Jesus kommt und er kommt bald. Wann genau das sein wird, das wissen wir nicht. Aber wir sollten vorbereitet sein, denn er kann sehr bald kommen. Darum geht's, dass wir vorbereitet sind, dass wir für uns selber wissen und geklärt haben, gehöre ich zu Jesus. Und wenn er wiederkommt in den Wolken des Himmels und die Seinen zu sich holt, gehöre ich zu denen, wenn es am Sonntagmorgen wäre, stellen wir es uns ganz real vor, mitten während des Gottesdienstes kommt Jesus wieder, sind dann in unserem Gottesdienstraum alle Stühle leer oder sind einzelne noch da? Hoffentlich gehören wir zu denen, die dann nicht mehr da sind. Und das sollten wir auch mit letzter Gewissheit für uns geklärt haben. Denn dann kann Jesus kommen, egal ob heute, morgen oder in 30 Jahren. Aber noch eines wissen wir, und das ist für uns als Gemeinde noch viel wichtiger. Jesus ist schon gekommen. Was für Israel erst noch Wirklichkeit werden wird, darin lebt die Gemeinde Jesu, darin leben wir als Kinder Gottes und als Gemeinde auch hier in der Eichenau schon seit 2000 Jahren. Dass Gott sagt, ich will selbst um mein Haus das Lager sein gegen alles Kriegsvolk. Denn ich habe es nun angesehen mit meinen Augen. Wir haben noch eine sehr schöne Parallelstelle zu dieser Verheißung in den Psalmen. Hat es jemand heute Morgen parat mit dem Lagern? Hab mal in der Bibel geguckt, in der Konkordanz. Gibt, glaube ich, nur die eine, die diesen Gedanken und dieses wunderschöne Bild denkt, das kann man sich doch richtig real vorstellen. Gott selber lagert sich um sein Haus. Von allen Seiten umgibst du mich. Psalm 34, Vers 8 sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Auch das ist ein schönes Bild und es ist nicht nur ein Bild, es ist Wirklichkeit. Liebe Geschwister, wir dürfen unsere Gemeinde und auch unser Gottesdiensthaus von den Engeln des Herrn umgeben wissen und wissen, dass der Herr selber da ist mit seinen Boten und dieses Haus bewacht. Und wir hier in Frieden und in Freude und in Liebe und Dankbarkeit Gottesdienst feiern können, weil der Engel des Herrn sich um die lagert, die ihn fürchten. Und Gott selbst lagert sich als Schutzwall um seine Gemeinde. Und das dürfen wir auch als seine Kinder für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Wir, die wir ihn fürchten. Es gilt der Gemeinde, es gilt für jeden ganz persönlich. In dieser Gewissheit und Zusage dürfen wir leben. Amen.